Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Justian Podcast, ja, der Podcast über das Leben mit und ohne Justian. Ich bin ja gespannt, wer überhaupt noch hier mit einer Folge gerechnet hat, weil es ist ja jetzt schon eine Weile her, muss ich sagen. Ich habe mal nachgeguckt, die vorletzte Folge war im September 22 und die letzte Folge im Oktober 22, also relativ kurz hintereinander. Und sagen wir mal so, ich hatte wohl die Planung Ende 22, Anfang 23 wollte ich wahrscheinlich eine Folge aufnehmen, weil wenn ich hier so in meine, ich habe so ein Dokument, wo ich immer mir Notizen mache für diesen Podcast und tja, da steht als Notizen, als letzte Notizen, bevor ich jetzt neue Sachen dazu geschrieben habe, was über den 24.12.22 und etwas über den 30.12.22. Und dann hörten die Notizen auf. Tja, und dann habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach ungefähr ein Jahr später als ursprünglich geplant, daher auch der Titel, also ein Jahr später als geplant, mache ich jetzt mal wieder eine Folge. Ich hatte zwischendurch auch immer wieder mal den Gedanken, eine Folge zu machen, habe den aber, wie man sieht, hört, nie in die Tat umgesetzt. Aber gut, ein Jahr geht doch so schnell vorbei. Also, was war denn, was hatte ich mir notiert? Am 24.12.22 hatte ich mir notiert Übelkeit. Und dann dachte ich so, ich erinnere mich dunkel, da ging es mir irgendwie nicht so gut, körperlich, gesundheitlich. Irgendwie hatte ich den ganzen Tag so mit Übelkeit zu kämpfen. Es ist witziger, ironischer und sonstigerweise hatte ich dieses Jahr Weihnachten auch wieder mit Übelkeit zu kämpfen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich allergisch auf Weihnachten jetzt reagiere oder irgendwie Grinch-Symptome entwickle. Ich mag eigentlich Weihnachten grundsätzlich schon und habe auch eigentlich, also rein rational habe ich kein Problem mit Weihnachten und allem, was damit verbunden ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, scheint irgendwas in mir dann doch, da immer so ein bisschen, mein Magen rebelliert, vielleicht will der mir was sagen. Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt auch nicht, oh gut, dann feiern wir Weihnachten nicht mehr. Weil wie gesagt, grundsätzlich feiere ich Weihnachten ganz gerne. Ne? Habe auch noch ein relativ junges Kind, was da auch noch sehr begeistert ist von dem ganzen Zeremoniell. Damals hatte ich offensichtlich am 30.12. auch mit Übelkeit zu kämpfen. Damals habe ich aber auch eine sehr lange Podcast-Folge im To-Read-Podcast aufgenommen, nämlich die 165 The Romanovs Teil 1, ging irgendwie anderthalb Stunden. Und ich hatte mir damals noch notiert, müde auf so vielen Ebenen. Fand ich ganz interessant. Ja, und was ich mir auch notiert habe, Grabstein-Bausparvertrag. Irgendwie muss ich damals auf das Thema gekommen sein, dass wir ja mal einen Bausparvertrag abgeschlossen haben, obwohl ich eigentlich von Bausparverträgen damals wie heute überhaupt nichts halte. Aber so als Geste der Dankbarkeit für eine Beratung haben wir damals zwei Mini-Bausparverträge abgeschlossen für damals Justian und den Großen. Und ja, irgendwann war der dann zuteilungsreif und beim Großen haben wir das Geld dann benutzt. Davon hat er, glaube ich, seinen Führerschein bezahlen können. Ja, und bei Justian haben wir, und das ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, weil es ist ja ein Bausparvertrag, den man eigentlich für eine Immobilie, für ein, steinernes Objekt ausgibt. Und wir haben damals einfach das Geld für den Grabstein verwendet. Ja. Aber keine Ahnung, warum ich mir das damals notiert habe. Warum ich mir damals notiert habe, müde auf so vielen Ebenen, das kann ich mir ziemlich gut erklären, weil ich habe noch so eine Datei, das ist eine ganz schlimme Datei, da habe ich mal so ein bisschen meine Krankheitsgeschichte irgendwann mal protokolliert, weil kann ja irgendwann mal wichtig sein. Die geht schon irgendwie im Juni 2020 los, das überspringen wir jetzt mal alles, habe ich hier vielleicht auch mal erwähnt. Ich hatte ja in Mitte 2020 bis Mitte 22 oder so bis Ende 21 hatte ich da so alle möglichen Probleme, auch mit der Wirbelsäule. Und ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe. Kann ich gar nicht erzählt haben. Ich hatte ja die letzte Folge gemacht im Oktober 22 und im Dezember, Anfang Dezember ging es nämlich los mit körperlichen Nicklichkeiten, die dann sehr schnell eskaliert sind, was dazu führte, dass ich mir damals notiert habe, müde auf so vielen Ebenen, weil ich war schon im Dezember 30 Mal beim Arzt, zweimal im MRT Und das ging im Januar dann munter so weiter. Das ging eigentlich das ganze Jahr 2023. Ich glaube, ich war insgesamt, wenn man jetzt von, sage ich mal, Dezember 22 bis, wann war das letzte Mal, September 23, ich glaube 5 oder 6 Mal im MRT oder einmal im CT, ist ja auch egal. Ich habe Spritzen bekommen in die Wirbelsäule und ich habe Spritzen, also einmal in den Nacken und einmal in Kreuz und so weiter und so fort. Also ich hatte echt viel Spaß im Jahr 23. Das ging so die ersten, es ging so quasi 9 Monate von Dezember 22 Anfang bis August, September, was steht hier? Oktober, Beschwerden lassen. Ach ja, bis September, sagen wir bis September 23. War permanent eigentlich beim Physio und so und war dann echt heilfroh, als es dann wirklich im Oktober so offensichtlich vorbei war. Was sehr spannend ist. Ich hatte auch zwischendurch einen handfesten Bandscheibenvorfall. Also sehr viel Spaß. Und das hat das ganze Jahr eigentlich an mir genagt. Und das war vielleicht auch der Grund, weshalb ich auch nie eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Weil dieses Müde auf so vielen Ebenen, das blieb, war eigentlich so ein Dauerzustand. Weil, ne, permanent immer wieder hier und immer wieder da und auch mal zeitweise auch mal mit entsprechenden Schmerzmitteln. Das war zum Glück nur eine kurze Phase. Aber so in der Rückschau war das eigentlich mein Jahr 2023, war eigentlich Wartezimmer, Physio, MRT und Orthopäde. Eigentlich die drei Instanzen. Ja, das normale Leben ging ja auch weiter. Ich erzähle ja auch so ein bisschen was über mein Leben im Blathering, nur halt nicht hier so, ne, alte Männer Krankheitsgeschichten deute ich da höchstens mal an. Ja, es war interessant, war wie dann wieder im November diesen Jahres wieder das Thema Trauer so mehr in den Medien kam. Meine Frau hat mir auch noch was verlinkt, das muss ich auch noch gucken. Ich werde hier aber nichts verlinken, weil ich will da euch sozusagen nicht mit behelligen. Aber was sehr interessant war, bin irgendwie in das Rabbit Hole Red Dead Redemption 2 gefallen. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel, ein Computerspiel, klingt jetzt zu banal. Also es gibt's für PC und gibt's auch für Konsolen und ist von Rockstar und ich bin da, wie gesagt, ich habe mir zig Videos angeguckt, Let's Plays und bin da wirklich in diese, ich bin ja selber kein Gamer, ich wäre nie in die Lage, das Spiel selber zu spielen. Aber ich habe da wirklich das Spiel wirklich sozusagen von vorne bis hinten einmal, ne, Let's Play-mäßig begleitet und angesehen. Und ich war echt fasziniert, weil ich das ja selber gar nicht kenne, weil ich kein Gamer bin, was es heute schon für Spiele gibt, was da für Storytelling ist, was da mit auch grafikmäßig ist es halt auf einem hohen Level, mit Voice, aber nicht nur Voice-Actor, sondern auch, also mit Motion Tracking und so. Also ich habe mir dann auch Videos angeguckt, wo die Darsteller quasi zu sehen sind, was dann faszinierend ist, wenn du plötzlich so einen Menschen siehst, der spricht mit einer Stimme, die du nur aus dem Computerspiel, die du mit dieser Computerspielfigur verbindest. Aber da ist ja auch, wie gesagt, Gesichts- und sonstiges Tracking mit drin und so. Das war schon sehr beeindruckend. Die Story hat mich echt gepackt. Also Red Dead Redemption 2 erzählt hat die Story von so einem Outlaw, der ja Mitglied so einer Bande ist im gar nicht mehr so wilden Westen. Darum geht's nämlich auch, dass gerade da so, ja, sozusagen die Zivilisation so weit Einzug erhält in den USA, so wie sie damals 1904 spielt das, glaube ich, oder 1899, irgendwie sowas. Es halt gar nicht technisch, sage ich mal, mehr möglich ist, als Outlaw, also als Bande von Gesetzlosen, die sich irgendwie mit Banküberfällen und ähnlichem über Wasser halten, ja, wie das kaum noch möglich ist, weil langsam solche Institutionen wie Polizei quasi sich manifestieren. Und es geht halt um eine Figur, die schon immer Mitglied in dieser Bande war und man spielt halt diese Figur. Und generell, das gibt's wohl auch von anderen Spielen schon bei denen. Es gibt ja auch einen Vorgänger, der danach spielt, Red Dead Redemption ohne Zahl dahinter. Und man hat immer die Wahl, so ein bisschen, ist man nun ein Arschloch und killt jeden bei der kleinsten Möglichkeit oder versucht man möglichst gewaltlos durch das Spiel zu kommen. Nennt sich dann Low Honor, also niedrige Ehre, und High Honor, also hohe Ehre, was dann teilweise Einfluss hat auf Dialoge, auch auf das Ende des Spiels, wie man am Ende, spoiler ich jetzt mal, wie man am Ende stirbt. Also man kann quasi den Heldentod oder einen sehr unehrenhaften Tod sterben, je nachdem, wie man sich im Spiel verhalten hat. Aber grundsätzlich ist die Story grundsätzlich so, dass diese Hauptfigur Arthur Morgan, dass der, ja, geläutert wird. Vielleicht kann man Redemption auch ganz gut mit Läuterung übersetzen. Ja, und das ist doch ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Computerspiel, das ich auch selber gar nicht spiele, sondern nur zugucke, es war für mich halt wie ein Film gucken, zugegebenermaßen ein sehr langer Film, weil wenn man das Spiel halt komplett durchspielt und die ganzen Nebenquests noch mitmacht, dann zieht sich das ziemlich. Ja, dass dieses Spiel mich doch sehr, die Geschichte sehr berührt hat. Das hat mich sehr gewundert. Und ich gucke heute immer noch teilweise wieder Let's Plays, weil es immer interessant ist, wie andere Leute das Spiel gespielt haben und auf entsprechendes, ich gucke mir dann nur die Szenen an, die mich besonders erwischt haben und gucke, Mensch, wie hat der Mensch drauf reagiert? Und das ist immer sehr ergreifend, weil ich so ein Mensch bin, der vielleicht, wenn er selber von so einer Geschichte berührt ist, ich aber umso mehr berührt bin, wenn jemand anders davon berührt ist. Das geht mir ja auch manchmal so, wenn ich jemanden von Justin erzähle. Ich war jetzt beim Chaos Communication Congress in Hamburg und da kam ich in einem Gespräch auch auf Justin zu sprechen und da war es gar nicht das, was ich gesagt, also dass ich gesagt habe, ich habe ja ein Kind verloren, dass das zu sagen mich gar nicht so sehr berührt hat, aber die Reaktion des anderen Menschen mich sehr berührt hat und ich sag mal, die Person hat sich schnell wieder gefangen, aber wenn das sie jetzt noch stärker berührt, dann hätte sich das so hochgeschaukelt, ne? Und ja, es ist wie gesagt erstaunlich, dass ein Computerspiel auch natürlich aufgrund der technischen Möglichkeiten, dass da wirklich das ist natürlich noch lange nicht Kinoqualität oder super realistisch, aber es reicht halt völlig aus, weil auch so eben Gesichtsausdrücke, Blicke so gut schon dargestellt werden können, dass man diesem Charakter, den man da sieht, wirklich die Emotion auch abnimmt. Was bei einem Menschen ja schon manchmal, also je nach Qualität des Schauspielers oder der Schauspielerin, manchmal gelingt, manchmal nicht gelingt, aber was halt auch schon jetzt in so einem Computerspiel funktioniert. Ja, wie gesagt, ich gucke mir immer wieder Szenen an aus diesem Spiel. Ja, weil es so eine angenehme Art von emotionalisiert werden ist. Weiß ich nicht, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber passt im Moment irgendwie so ganz gut in mein Leben. Naja, jetzt haben wir halt den 31.12. Ein Jahr ist vergangen, schätzungsweise seit ich eigentlich aufnehmen wollte. Ich habe euch jetzt ein bisschen erzählt, was so los war. Ja, wie gesagt, eigentlich so alter Mann-Geschichten, Krankheit, dies, das. Wie gesagt, das normale Leben ging seinen Weg. Und ich bin gespannt. Ich habe heute gerade gepostet einen ganz kurzen Clip aus diesem Spiel. Also dieses Spiel hat halt sogenannte Cutscenes, wo man einfach nur zuguckt, wie irgendwelche Protagonisten, irgendwelche Figuren miteinander interagieren oder sich unterhalten. Und es gibt halt einen Ausschnitt, wo sich der Protagonist, der Arthur Morgan, mit einer Nonne, die er vorher schon mal kennengelernt hat, unterhält. Und es ist ein ganz, es ist natürlich auch mit schwerer Geigenmusik unterlegt, aber dieses Gespräch ist wirklich sehr, ne, berührend. Und er erzählt halt in diesem Gespräch auch so ganz nebensächlich, dass er einen Sohn hatte, der gestorben ist. Man erfährt entweder vorher oder hinterher, ich weiß es gar nicht mehr, erfährt man noch ein bisschen mehr, wie es dazu gekommen ist, aber das ist halt, ne, und er sagt das einfach so, ne, ich hatte einen Sohn, der ist gestorben, ich hatte eine Frau oder ich hatte ein Mädchen, I had a girl, sagt er, I threw that away, das habe ich weggeschmissen und naja, die Nonne redet ihm gut zu und irgendwann sagt er halt so, ja, er ist so am Verzweifeln, weil er hat schon vor längerer Zeit im Spiel hatte die Diagnose bekommen, dass er Tuberkulose hat und daran sterben wird. Er ist auch schon ab und zu schwer am Husten und Bluthusten und so und wir sind schwer beim Thema Krankheit, aber es ist ja mein Podcast. Was soll einen da wundern? Naja, und dann sagt er einfach nur so, I guess I'm afraid. Und ja, das muss ich leider sagen, ist im Moment auch so ein bisschen meine Sicht aufs nächste Jahr. Da droht so viel Unheil auf so vielen Ebenen, nicht in meinem Privatleben, hoffe ich jedenfalls nicht, wüsste ich nicht und hoffe ich nicht und so weiter und so fort. Also ich sehe da eigentlich keine Gefahr. Klar, es können, natürlich kann irgendwas passieren, will ich jetzt gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber so im größeren Kontext, ne? Politisch, gesellschaftlich und so weiter und so fort. Wir haben gerade gestern Abend geguckt, Urban Priols Jahresrückblick auf 2023, verbunden auch mit ein bisschen Ausblick und naja, das lässt einen doch ein bisschen, ja, beängstigt zurück. Gut, was ich hier gerne noch machen würde, ich habe ja meinen To-Read-Podcast, wo ich Bücher vorstelle. Und da hatte ich mal das Buch Brüderchen vorgestellt, was sehr viel Kontext hat, auch zu meinem persönlichen Leben. Und da hatte ich wiederum mich mit Andi, dem @Westkirchen-Andi im Internet unterhalten, wie er das Buch so gesehen hat. Und dieses Gespräch entwickelte sich dann auch so ein bisschen in Richtung, weil er da noch Fragen hatte zu Justian, zur Sternbrücke und Ähnlichem, wo ich dachte, das passt hier eigentlich auch ganz gut rein. Ich habe es im Rahmen des To-Read-Podcasts habe ich das schon veröffentlicht und ich dachte mir, Mensch, hier kann ich das doch auch. Ich finde, es passt hier mit rein und deswegen kommt jetzt nochmal das Gespräch, was ich mit Andi geführt habe. Und danach melde ich mich nochmal kurz. So, ich bin jetzt verbunden mit Andi. Andi, vielleicht dem einen oder anderen im Internet bekannt unter Westkirchen-Andi. Der hatte sich gemeldet und gesagt, dass er das Buch Brüderchen gelesen hat und seine Sicht mal kurz schildern möchte, kurz oder lang. Und da haben wir uns zusammengeschaltet und ja, was, sag mal ein bisschen was zu deiner Person. Wo könnte man dich erkennen im Internet? Gut, einen Teil habe ich schon verraten. Was machst du so? Wer bist du so?
Ja, den Großteil, woher man mich kennen könnte, hast du natürlich jetzt schon gesagt, raus von Twitter, von Mastodon, von, ja, jetzt komme ich nicht drauf,
Blue Sky.
Ja, genau. Unter Westkirchen, Andi. Und ein paar Leute kennen mich vielleicht vom Podstock, haben mich da mal gesehen oder auf dem letzten offiziellen Kongress, dem 36C3, da bin ich auch rumgelaufen, aber sonst kennt man mich aus dem Internet eigentlich weniger.
Ja. Ja, du hast zwar die Idee für ein Podcast-Projekt, das ist aber noch so im Werden, um es mal so auszudrücken.
Genau.
Ja. Dass man dich so altersmäßig einstufen kann, willst du es so in so einem gewissen Bandbereich mal einordnen?
Ja, aktuell 47, das können wir schon genau einordnen, ja. So eigentlich.
Ja, ne, also Pi mal Daumen auch so mein Jahrgang, dass man das so ungefähr vor Augen hat. Und beruflich machst du, weiß ich selber gar nicht, auch irgendwas mit IT, ne? Also bist auch so ein ITler wie ich.
Beruflich bin ich in der Produktion in einer großen Technikfirma tätig und IT ist ein Hobby.
Ach so. Quasi. Okay. Alles klar. Ach so, was aber finde ich auch noch wichtig ist, nebenberuflich ist das falsche Wort. Du bist im, ich weiß immer nicht, im Rettungssanitätsdienst tätig.
Ich bin seit jetzt 23 Jahren ehrenamtlich beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig als Rettungssanitäter in der PSNV, der psychologischen Notfallversorgung und im Katastrophenschutz.
Ja. Das finde ich, sollte man auch noch wissen, weil es auch wieder so die Möglichkeit gibt, dich da so ein bisschen einzuordnen. Sprich, du hast, ich sag mal ganz blöd, mit menschlichen Leid hast du durchaus Erfahrung in dem Sinne, dass du solchen Leuten schon mal begegnet bist. Gut, falls, es ist ja schon eine Weile her, habe ich gesehen. Ich habe ja im Mai das Buch Brüderchen hier vorgestellt. Nochmal kurz zusammengefasst, das ist ein Roman von Clara Dupont-Monot aus dem Französischen. Und in dem Buch geht es darum, es ist sozusagen die Geschichte einer Familie, wo es schon eine Tochter und einen Sohn gibt und dann wird ein weiterer Sohn geboren und da stellt sich ziemlich schnell heraus, dass der, ja, kann man sagen, schwerstbehindert ist, auch geistig eingeschränkt ist, was so Wahrnehmung angeht. Und es wird eigentlich in drei Teilen beschrieben. Im ersten Teil, wie der große Bruder das Leben mit diesem Kind erlebt, wie die größere Schwester, wie gesagt, jünger als der große Bruder, aber natürlich auch älter als das Brüderchen, so wird es ja nur genannt, wie die Schwester das erlebt. Und dann als drittes Kapitel gibt's dann quasi noch einen nachgeborenen Sohn, der quasi nach dem Tod des Brüderchens was dann auch im sozusagen noch im Kindesalter geschieht, dann auch noch dessen Leben quasi mit beziehungsweise ohne das Brüderchen beschrieben wird. Und ich, dieses Buch hat mich halt sehr berührt, weil diese ganze Geschichte mit Kind, Behinderung, Tod im Kindesalter ist ja meine Lebensgeschichte. Brüder hat mein Sohn ja auch gehabt. Oder hat er noch? Und insofern hat mich das alles sehr berührt. Ich fand es sehr interessant, weil es waren doch, wie ich finde, die Geschwister hatten doch, wie soll ich sagen, ziemlich extreme oder ausgeprägte Verhalten dem Brüderchen gegenüber. Also es ist immer ein bisschen schwer, weil das ganze Buch arbeitet ohne Namen. Also das hat mich damals ein bisschen irritiert. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwer, über das Buch und die einzelnen Personen zu sprechen. Aber hast du denn das so als, sage ich mal, Nicht-Betroffener die Darstellung empfunden?
Du hattest mir das Buch ja dann mal geliehen, darauf habe ich es dann halt gelesen. Muss dann nach 10 Seiten nochmal neu anfangen, weil mich das am Anfang ein bisschen irritiert hat, dass das Buch aus der Sicht von Steinen erzählt wird.
Ja, die da in der Mauer sind auf dem Grundstück, wo die ganze Familie lebt, ja.
Dann kommen wir mal zum Teil 1. Da wird ja die Geschichte des größeren Bruders erzählt, wo ich erst dachte, oh super toll, der kümmert sich so bemüht um das Kind und fand ich eigentlich am Anfang ganz rührend, aber im Nachhinein kam dann heraus, dass er im Prinzip sein ganzes Leben im Prinzip diesem Kind geopfert hat. Und ob das dann gut war, macht man da hinstellen.
Ja, es wird eigentlich im Buch so dargestellt, dass er als Erwachsener immer noch, ja, ich darunter zu leiden hat, also wirklich, wie du sagtest, er hat sich wirklich sein Leben zugunsten seines Brüderchens komplett geopfert, ist auch ein harter, aber es wird in dem Buch schon so dargestellt, also dass der wirklich seine eigene Identität fast ausgibt zugunsten des Brüderchens, ja.
Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, ist halt viel mit dem Brüderchen dann durch die Gegend gezogen, hat den irgendwie mit an den Fluss genommen und erzählt, was er macht und sein ganzes Leben im Prinzip drangegeben.
Ja.
Die Schwester war dann im Prinzip im zweiten Teil, nachdem dann auch irgendwie geklärt war, okay, das Brüderchen ist irgendwann gestorben, kam dann die Sicht der Schwester, die im Prinzip mit dem Kind nicht viel anfangen konnte. Das wurde dann irgendwie so thematisiert hier, das wär für sie mehr so eine Anziehpuppe. Und mir kam es in der Beschreibung so vor, als wenn die so ein bisschen eifersüchtig auf das Brüderchen wäre, weil im Prinzip der ihr den Bruder weggenommen hat. Und nach dem Tod ging es dann irgendwann halt weiter, dass sie sich so um die Familie gekümmert hat, so in diesem familiären Umfeld aufgegangen ist. Sie hat dann ja auch geschafft, ein normales Leben mit eigener Familie aufzubauen, was der Bruder halt nicht hingekriegt hat.
Ja, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, du hattest mir ja gerade noch vor ein paar Tagen, vorgestern sehe ich gerade, geschickt, dass im WDR in einem Format ein Mensch, Franz Meurer, auch dieses Buch vorgestellt hat, kurz zusammengefasst hat. Und der hat ja nochmal betont, dass die Schwester dann ja eigentlich dem großen Bruder geholfen hat, sozusagen den dann gestützt hat, weil der ja eben so durch die Geschichte mit dem Brüderchen auch als Erwachsener damit noch zu kämpfen hat. Und eigentlich hat sie da, sage ich mal, das für ihren großen Bruder gemacht, was der große Bruder für das Brüderchen gemacht hat, also ihm quasi beiseite gestanden.
Ja, das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Das war Kirche für WDR 2 war ja, das. Ich weiß nicht, ob du das verlinken möchtest, ja, aber das ist halt öffentlich-rechtlicher, das wird irgendwann leider wieder depubliziert werden.
Ja, gut, das, ja, wie gesagt, die Schwester, die das, also ich sag mal so, ich kenne ja nun viele Lebensgeschichten auch anderer Familien, wo auch die Konstellation ist, behindertes Kind, sag ich mal, mit ohne Prognose, lebensbegrenzte Erkrankung, aber dann auch von Geschwistern. Und da habe ich halt auch alles Mögliche erlebt. Und ich sag mal, die Autorin hat vielleicht es ein bisschen sehr ins Extreme gezogen, beides, also jetzt den Bruder und die Schwester. Aber ansatzweise ist da schon was dran. Es gibt die Kinder, die eben komplett sich für das behinderte Kind, auch um die Eltern zu entlasten, so, ja, alles tun und dann auch Kinder, die eben, es wird dann immer so von Schattenkindern gesprochen, die eben im Schatten des behinderten Kindes aufwachsen und ja, wie der Schatten es impliziert, so im Dunkeln aufwachsen und damit dann auch Probleme haben, so wie die Schwester es hat. Dass das dann so ist, dass fast schon so eine Aversion gegen das behinderte Kind kann es natürlich geben, ist mir zum Glück nicht begegnet.
Spannend fand ich, wie gesagt, dann den dritten Teil, wo es um den Nachgeborenen, wie er nur genannt wird, geht, der so im Prinzip, ja, wie soll man sagen, der sich überlegt hat, was wäre halt gewesen, wenn das Kind gesund gewesen wäre, wäre ich dann geboren worden und auch ein bisschen in dem Gedanken dann untergeht. Den ja. Fand ich noch ganz spannend.
Ja, das war eben, bei uns ist ja der Nachgeboren, ist ja kein Nach, ist ja noch zu Lebzeiten von Justian geboren. Aber was ich auch interessant fand, dass in dem Buch halt genau die Sorge der Eltern war, da war ja da auch keine richtige Diagnose, dass man nun wusste, wieso das Brüderchen so war, wie es war, was natürlich die Frage stellt, ob das nächste Kind vielleicht auch so ist, hat sich ja dann im Buch wie in meinem Leben dann zum Glück nicht so entwickelt. Aber es ist schon interessant, ja, dass dieser Nachgeborene, hatte ich mir hier damals notiert, ist gut in der Schule, möchte den Eltern nicht zur Last fallen. Und da sehe ich halt auch eine Parallele. Unser dritter Sohn ist halt auch sehr gut in der Schule und ich frage mich manchmal, ja, ist das jetzt so eine intrinsische Motivation? Kommt diese Motivation viel für die Schule zu tun, was er ohne von uns dafür angetrieben zu werden, dass er so viel für die Schule tut? Ist das jetzt wirklich so, das kann man wahrscheinlich nie, wird man nie sagen können, ist das jetzt so einfach in ihm so angelegt? Oder ist da auch immer so ein bisschen im Hintergrund, ach, meine Eltern haben schon so viel, ja, Leid erlebt, den will ich jetzt nicht zur Last fallen. Das ist, fand ich auch interessant, dass es in dem Buch auch so rüberkam.
Zum Ende des Buches fand, was ich merkwürdig fand, war das, wie gesagt, das Ende an sich, dieses Unwetter mit dem Schaf, und das war, da ging mir dann alles, muss ich zugeben, etwas sehr schnell.
Ja, das habe ich auch so empfunden. Das Ende war so ein bisschen Holter die Polter und dann, was du sagst, diese Sache mit dem Schaf, was vielleicht so ein bisschen Symbolik oder so war, ja, wie gesagt, das ging mir ähnlich, dass das Ende so ein bisschen abrupt und mich etwas verwirrt zurückgelassen hat.
Wo du von schon deine Kinder erlebt hast oder erwähnt hast, wie haben deine Kinder denn das mit Justian damals im Vergleich jetzt zu dem Buch erlebt, würde mich mal interessieren.
Ja, es ist nun so, der Große hat eigentlich, er hat seinen Bruder ganz, soweit das eben technisch möglich war, ganz normal behandelt, ihn so als Geschwisterkind akzeptiert, hat sich nicht für ihn geschämt, hatte überhaupt kein Problem damit, wenn wir ihn mit zu seinen Fußballspielen genommen haben. Nun war es halt auch so, dass er durch seinen Fußball, den er ja wirklich von klein auf an intensiv betrieben hat, hatte er immer so sein eigenes Umfeld, seine eigenen Aktivitäten, aber er hatte eben auch kein Problem damit, wenn Kumpels zu Besuch kamen und die dann irgendwie am Wohnzimmer an Justian vorbeikamen, weil, also er hat jetzt nicht irgendwie da, weder wie die Schwester in dem Buch so, will ich nicht, soll keiner von wissen, aber auch nicht so, ich kümmere mich jetzt um ihn, was eben auch technisch irgendwann ja an Grenzen stößt. Also ihn zu Justian zu füttern, gut, das hätte er auch vielleicht noch gekonnt, aber der war eben mit seinem Alltag, Schule und Sport auch voll ausgelastet. Es ist, bei dem Kleinen war es halt so, muss man ja vorstellen, der ist mit ihm aufgewachsen. Das ist halt so der Unterschied zum Buch, er ist halt nicht der Nachgeborene. Und im Verhältnis zu den beiden anderen Geschwistern in dem Buch ist er halt so spät erst geboren oder war so klar, also der hat die ersten zwei, dreiviertel Jahre miterlebt von Justian und hat dann natürlich, sag ich mal, ein bisschen mehr damit zu tun gehabt, wie, ich weiß gar nicht, das wurde im Buch, glaube ich, auch so ein bisschen erwähnt, mit den trauernden Eltern klarzukommen.
Ja. Aber jetzt, dass sich einer eurer Söhne da komplett aufgegeben hat, war bei euch da nicht der
Nein.
Fall?
Nein. Das hätten wir vielleicht auch, ja gut, ob man das hätte verhindern können, ob man da hätte Einfluss nehmen können. Wir waren natürlich auch sehr in Beschlag genommen, aber mit Justian, aber ich hatte schon von vornherein, schon sozusagen vor Justians Geburt, mir ganz stark fest vorgenommen, dass es bei uns, weil das Thema gibt's ja auch bei gesunden Geschwistern, dass der Erstgeborene dann unheimlich viel Aufmerksamkeit bekommt, weil ist ja das Neue, das Frische, das besnippt, und dass dann das erstgeborene Kind so ein bisschen in den Hintergrund gerät, völlig unabhängig vom Thema Behinderung. Und das war mir persönlich ganz wichtig, dass von vornherein sollte das bei uns nicht der Fall sein, weshalb ich wirklich von, also quasi vom Tag der Geburt von Justian an gesagt habe, so, der Erstgeborene soll nicht irgendwie das Gefühl haben, dass er jetzt in den, ins Hintertreffen gerät. Und das haben wir dann halt auch sozusagen, das habe ich dann auch schon in die Tat umgesetzt, bis dann sich überhaupt herauskristallisiert hat, dass Justian eine Behinderung hat. Das war ja so ein schleichender Prozess. Und dann habe ich es, glaube ich, auch ganz gut geschafft, oder wir als Familie haben es ganz gut geschafft, dass jetzt ja wir für Justian da waren, aber auch für den Erstgeborenen ausreichend da waren, dass der nicht eben in irgendeiner Form zurückstecken musste.
Das ist was, was mir im Buch auch ein bisschen gefehlt hat, ist so der Hintergrund der Eltern, die Geschichte. Die ist irgendwie da nur so am Rande grob angerissen worden, aber das fand ich schade, dass da nicht ein bisschen drauf eingegangen wurde. Aber ja, es hieß halt auch Brüderchen.
Ja. Naja, das ist halt, über die Eltern erfährt man relativ wenig. Also ich glaube nicht mal, was die so beruflich machen oder so, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie weit sind die beruflich eingebunden und ne, wie viele Möglichkeiten haben die überhaupt? Auch wie geht es denen? Klingt ein bisschen wie geht es denen wirtschaftlich, weil das ja auch einen großen Einfluss auf die Frage hat, wie viel Aufwendung, wie viele Möglichkeiten hat man sich selber, um das behinderte Kind zu kümmern.
Es wird halt irgendwann nur erwähnt, dass sie das Kind dann irgendwann zu den Nonnen gegeben haben, was auch immer diese Nonnen gewesen sein
mögen. Ja.
Ich gehe davon aus, dass es irgendwie eine Pflegeeinrichtung gewesen sein könnte. Das war bei euch aber dann, ich frage jetzt einfach mal so, nie ein Thema, oder habt ihr da auch mal drüber nachgedacht?
Sagen wir mal so, schwebte im Raum für eine Zukunft, zu der es ja nicht gekommen ist. Also so die Vorstellung so, wenn Justian eben älter geworden wäre, ins Erwachsenenalter gekommen wäre und wir vielleicht irgendwann wirklich auch körperlich die Pflege nicht mehr so hätten bewältigen können. Ja, dann vielleicht, aber uns war klar, weil wir das auch schon bei anderen Familien gesehen hatten, dass das nicht einfach ist, also einfach einmal vom Emotionalen her, aber auch vom Praktischen eine Einrichtung zu finden, wo man sein Kind dann auch mit gutem Gewissen hingeben würde. Und sowas klingt immer doof, ich weiß, aber insofern ist es auch in einer gewissen Weise, bin ich froh, dass wir vor die Wahl nicht gestellt worden sind. Also wir hatten halt mit Justian, er hatte seine Zeit auf dieser Welt. Sie hätte gerne noch länger sein können. Ne, die Entscheidung lag nicht an uns, dass sie vorbei war, aber es ist halt auch so, dass wir sagen, ja gut, er wäre jetzt, jetzt muss ich kurz rechnen, er wäre jetzt 23, ob er dann noch bei uns hier mit 23 noch bei uns mit dem Haus wohnen würde, ich weiß es nicht.
Ihr habt doch dann irgendwann die Unterstützung der Sternbrücke geholt.
Ja.
Jetzt würde mich mal interessieren, die Sternbrücke an sich, ich weiß ungefähr, was die machen, aber was machen die im Prinzip für die behinderten Kinder und für die Familien? Das würde mich mal interessieren.
Ja, die Sternbrücke ist eben, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist halt von der Funktion her oder vom Namen her, ist es ein Kinderhospiz, und ein Hospiz verbinden wir immer mit dem Sterbeprozess. Aber ein Kinderhospiz hat eben fast die größere Aufgabe anteilig, ist eben Entlastungspflege zu bieten. Das heißt, dass Eltern ihr Kind dort für einige Wochen des Jahres hingeben können und es wird da umsorgt und gepflegt, und die Eltern haben dann die Wahl, sie können die Zeit auch dort verbringen oder auch in Urlaub fahren oder so. Und diese Entlastungspflege ist halt dann wirklich wichtig, dass es mal so zu der unserer Zeit waren es, glaube ich, 4 Wochen im Jahr gibt, wo man sagen kann, so, ich kann mich selber um mein Kind kümmern, wenn ich will, wenn ich mit meinem Kind in der Sternbrücke bleibe, aber ich kann auch sagen, ich kann auch ausschlafen. So was ganz Banales. So, ich kann ausschlafen, und wenn ich dann ausgeschlafen bin, dann gucke ich mal, wo mein Kind gerade ist, und sag, okay, danke, ich gehe jetzt mit dem Kind mal spazieren, oder ich kuschel jetzt mal mit dem Kind im snuselnden Raum oder so. Wie man gerade möchte. Und das bietet natürlich die Chance, sich mal wirklich zu erholen, weil man halt von dieser, es geht ja nicht nur um die Belastung im körperlichen Sinne, vielleicht wenig Schlaf kriegen und körperlich auch durch Tragen, Anziehen, Waschen, ähnliches körperlich, sondern auch um diese permanente Verantwortung, die halt Na, wenn ein Kind sich normal entwickelt, dann wird die Verantwortung mit der Zeit immer so ein bisschen geringer. Sie hört nie ganz auf. Aber wenn das Kind halt in so einem Level verharrt, wie es bei Justin der Fall war, so klein, na, eigentlich fast schon Babyalter, da ist die Verantwortung natürlich maximal. Und dass man die dann mal für eine Zeit abgeben kann, ist dann doch sehr, sehr hilfreich.
Bieten die auch für angehörige Geschwister irgendwie so ein Programm oder ist das dann wirklich nur diese, nur ist jetzt, klingt jetzt abwertend, diese Betreuung für den im Prinzip im Sterbeprozess befindlichen?
Nee, also für die Geschwisterkinder sind dann halt auch da, es gibt eine Geschwisterbetreuung, wo sich um die Geschwister gekümmert wird. Und das finde ich auch wichtig zu sagen, es wird sich ja auch um die Familien gekümmert, wenn dann das Kind in der Sternbrücke auch verstorben ist, dann wird sich um die Eltern und die Geschwister auch weiter gekümmert. Also es gibt Geschwisterwochenenden oder Geschwistertreffen, Tage sind das, wo sich die Geschwister treffen von Kindern, die in der Sternbrücke gestorben sind. Und das ist für die Geschwister natürlich auch nochmal eine gute Sache, da sich mit anderen Geschwistern auszutauschen oder nochmal, ne? Weil das kennen wir als Eltern ja auch, ne? Wenn du dich mit anderen Eltern triffst, die nicht so eine Geschichte haben, dann, ne, kannst du dich vielleicht nicht so gut mit denen darüber unterhalten, wie wenn du dich mit Eltern triffst, die so etwas Ähnliches erlebt haben. Und so geht es den Geschwistern dann sicherlich auch.
Das heißt, ihr seid natürlich dann auch, das weiß ich jetzt zufällig aus deinem Podcast, noch mit der Sternbrücke verbunden und haltet da auch Kontakt.
Ja. Ja, wir haben dann noch, wir gehen zum Tag der Erinnerung, wir gehen zum Tag der offenen Tür, wir stehen auch noch in Kontakt, auch mit der ehemaligen Leiterin stehen wir noch in Kontakt oder auch eine Mitarbeiterin ist ja Patentante, sagt man, ne, die war ja Taufpatin bei der Nottaufe, also insofern bestehen da immer noch viele, viele Verbindungen.
Ja.
Gut. Sind wir doch ein bisschen vom Buch abgekommen, das macht ja überhaupt nichts. Das, es war ja, das Besondere an dem Buch war ja diese Nähe zu meiner Lebensgeschichte und ich fand es halt interessant, mal zu hören, wie jemand so, der von außen drauf guckt, wie der das Buch so empfindet. Also war es für dich also auch ein lesenswertes Buch oder sagst du, ja, war nicht so spannend?
Lesenswert ist das schon, man muss sich halt bei dem Buch vor Augen führen, es ist jetzt kein Gute-Laune-Roman, wo man sich sagt, auch guck mal toll, geht super aus, das ist es halt nicht. Aber es ist mal interessant, auch in die Richtung dann einen Einblick zu bekommen.
Ja, nee, also wie gesagt, das fand ich gut, dass du dich gemeldet hast und wir da einmal drüber sprechen konnten. Ich finde, es passt auch gut in diese Zeit. Es passt jetzt nicht unbedingt zu dem Buch, was ich in dieser Folge vorstelle, aber es ist, ich merke, dass du hast, das, was du mir geschickt hast, lief ja jetzt auch, war ja nicht, dass du irgendwas gefunden hast, was vor Ewigkeiten lief. Es ist nun mal so, November, Dezember ist die Zeit, wo ja, Tod, Trauer und so doch in den Medien etwas präsenter ist. Und dann finde ich das auch völlig legitim, wenn das hier, es ist ja mein Podcast und vielleicht ist es fast schon eine Crossover-Folge mit meinem Justian-Podcast. Gut, ja, dann bedanke ich mich für deine Äußerung und wir hören und sehen uns in diesem Internet ja regelmäßig und dann schnacken wir mal wieder über andere Dinge. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Ja, das war das Gespräch mit Andi. Ansonsten mache ich jetzt hier, werde ich jetzt nicht euch einen guten Rutsch wünschen, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es schon vorbei, also dass ihr schon im neuen Jahr seid, wenn ihr das hier hört. Wenn ihr es nicht in den wenigen verbleibenden Stunden des Jahres 23 hört. Ansonsten schauen wir mal, was dieser Podcast nächstes Jahr macht, ob wieder ein Jahr vergeht oder ob ich zwischendurch schon mal irgendwie wieder das Bedürfnis habe, hier was zu erzählen. Ich hoffe, es ist dann nicht wieder so eine Leidensgeschichte, sondern ja, einfach so vielleicht auch irgendwelche erfreulichen Dinge. Das werden wir dann sehen bzw. hören und bis dahin, tschüss.